Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
Ich bin Capucine.
Und ich bin Dennis. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und tausend und Gedanken dazu aus. Wir sind heute mal wieder mit einer Gästin da und vielleicht stellst du dich echt einmal ganz kurz vor.
Hallo zusammen, ich bin Gabriela. Ich bin Biologin und Poetry Slammerin.
Cool, hallo Gabriela, schön, dass du da bist. Du bist heute mal wieder, oder beziehungsweise du bist heute da für uns mal wieder mit dem Thema PTBS, weil du selber an einer PTBS oder einer ähnlichen Störung gelitten hast, beziehungsweise leidest. Da sind wir schon bei der ersten Frage. Wie lange ist das her oder ist es noch aktuell?
Also grundsätzlich hat sich mein Trauma über etwa 5 Jahre aufgebaut. Mhm. Und ich war dann weitere 5 Jahre ohne Therapie und ohne Krankheitseinsicht und habe da einfach so vor mich hingeseucht, könnte man sagen. Und danach habe ich dann irgendwann, darauf werden wir zu sprechen kommen, diese Krankheitseinsicht gehabt und mir Hilfe geholt und wurde dann ziemlich schnell geheilt und bin jetzt seit 5 Jahren gewissermaßen geheilt, wobei halt das Trauma an und für sich nie ganz weggeht. Das begleitet mich weiter.
Ja, das wäre jetzt mal meine erste Frage gewesen, da du Biologin bist, wollte ich eigentlich wissen, ob du dann dadurch ein besseres Verständnis dafür hast, aber wenn du sagst, du hattest keine Krankheitsansicht, war das wohl nicht so?
Damals halt nicht. Ich glaube, der menschliche Geist, oder wir möchten halt selber von uns gut denken und wir möchten uns gerne als gesund wahrnehmen und es ging sehr lange, bis ich gemerkt habe oder bis ich mir eingestanden habe, dass das in einem Spektrum ist, das nicht mehr normal ist, in Anführungs- und Schlusszeichen, sondern dass das halt irgendwo pathologisch ist. Und diese Erkenntnis kam eigentlich völlig unerwartet. Ich war an einem Tag, als es mir wirklich nicht gut ging, auf der Straße unterwegs und traf da eine Person, die ich eigentlich nicht gut kannte, und der sprach mich mit Namen an. Und ja, genau, mein Trauma äußerte sich sehr stark damit, dass ich depersonalisierte. Mhm. Also ich hatte eigentlich kein Körpergefühl mehr. Und als der mich ansprach, war ich total erschrocken, weil ich dachte, wieso sieht der mich? Mhm. Genau. Oder wieso erkennt der mich? Weil ich hätte von mir selbst kein Bild zeichnen können. Und ich war dann total erstaunt, dass der mich als Menschen erkennt.
Das finde ich so krass, wie so in Anführungsstrichen Kleinigkeiten. Also die Person, weiß die Person das eigentlich, dass sie Auslöser war für dich in die Therapie?
Nein. Ja, das ist eigentlich ich kenne den eigentlich gar nicht, aber der wird für immer gewissermaßen wichtig bleiben in meinem Leben.
Ja, das finde ich so krass, wie in Anführungsstrichen Zufälle einfach so wichtig sein können. War denn dein erster Schritt dann? Also hast du gesagt, okay, ich gehe in eine Therapie, oder was hast du gesucht? Wen hast du angerufen? Was hast du gemacht?
Ich hab damals mit meiner besten Freundin telefoniert und habe der von dieser Begegnung erzählt und gesagt, dass ich glaube, dass mit mir wirklich was grundlegend nicht stimmt. Mhm. Und sie meinte dann, ich solle in Therapie gehen, ich solle mir eine Psychologin suchen oder einen Psychologen. Mhm. Und ich meinte so, nee, das geht nicht. Ich glaube, mein Problem ist so groß, beziehungsweise so tief unten vergraben. Ich weiß, dass es mir nicht gut geht, aber ich kann nicht weinen und ich komme gar nicht bis an das Problem ran. Mhm. Wenn du mich fragen würdest, ich kann dir nicht sagen, was mein Problem ist. Und ich weiß nur, ich bin traurig und trotzdem kann ich nicht weinen. Mhm. Und ich habe dann zu ihr gesagt, eigentlich müsste ich irgendwie eine Methode finden, wie ich direkt mein Unterbewusstsein anzapfen kann. Weil wenn ich in eine Psychotherapie gehe, in eine klassische, stellte ich mir damals vor, dass ich 200 Sitzungen bräuchte, bis ich zum tatsächlichen Kern meines Problems kommen würde. Mhm. Und ich wollte nicht, dass das so lange dauert. Mhm. Und ja, dann kam die Idee mit der Hypnose auf. Mhm. Genau, als Methode, mit der man halt direkt das Unterbewusstsein anzapfen kann.
Die Idee kam dann von dir oder kam das dann im Gespräch heraus? Also hat sie sich da quasi erstmal drauf sitzen lassen? Ja, okay, dann braucht sie vielleicht noch ein bisschen Zeit, also du in dem Fall. Oder wie war das?
Nee, das war wirklich im Gespräch. Wir haben da diskutiert, und da sie meinte, dass ich mir eine Psychotherapeutin suchen soll, meinte ich halt, ich brauche eine Methode, um direkt mein Unterbewusstsein anzuzapfen, zum Beispiel Hypnose. Mhm. Und ich habe mich dann am selben Abend an meinen Computer gesetzt und im Internet nach Therapeuten gesucht und eine davon angeschrieben, mhm, und konnte dann ziemlich bald dahin fahren.
Also nur für die ZuhörerInnen zum Verständnis, wir möchten in dieser Folge vor allem eben den Fokus legen auf Hypnose und eben auf andere Therapiearten, die du ausprobiert hast, weil du ja eben nicht den klassischen Weg gegangen bist, wie du gerade sagst, zu einer Psychotherapie, was die meisten erstmal machen. Und deswegen erzähl doch mal, also wie war das für dich, wie läuft Hypnose ab, wie funktioniert das?
Ich fand das total toll, die hat mir das ziemlich gut erklärt, wie das funktioniert, weil meine größte Angst war eigentlich, dass ich die Kontrolle verliere und irgendwie so stark in meinen Traumazustand zurückgeführt werde oder an irgendeinen Punkt, an dem ich damit nicht mehr umgehen kann und dass es für mich zu viel wird. Mhm. Und sie hat das dann ganz toll erklärt, dass das nicht möglich ist, weil das Hirn so eingebaute Schutzfunktionen hat, die automatisch vorher sozusagen einen Shutdown auslösen, mhm, und man gar nicht bis an den Punkt kommt, wo man sich selbst überfordern würde. Genau. Und dann, sie hat mir dann so den Ablauf ein bisschen erklärt. Mhm. Es war halt einfach, ich musste dann es mir gemütlich machen, mhm, und sie hat so mit einer ganz tiefen, sanften Stimme mit mir gesprochen, wie man sich das wahrscheinlich so vorstellen würde. Und hat mir dann eigentlich bildlich bin ich dann so eine Wendeltreppe runtergegangen und immer tiefer in mein Unterbewusstsein. Und dann hat sie mich dann an irgendwelche Orte geführt und mich erzählen lassen, was ich da sehe. Mhm. Genau. Und bei der ersten Sitzung, das war ganz spannend, ich habe mich zuerst so ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich hatte ja so eine gewisse Skepsis, wie die meisten Leute wahrscheinlich gegenüber Hypnose. Mhm. Und ich wollte wissen, ob ich die Augen öffnen könnte und einfach wieder zurückkommen könnte, mhm, willentlich. Und ich habe dann gemerkt, ich könnte das wahrscheinlich, aber ich will das ja gar nicht, mhm, denn ich möchte ja gerne geheilt werden, mhm, und ich will, dass sie mir hilft. Und dann, mhm, habe ich es nicht mehr versucht und mich einfach völlig drauf eingelassen.
Eine ganz allgemeine Frage dazu, wie lange ging denn so eine Sitzung und wurde das von der Kasse übernommen oder musstest du das selbst bezahlen?
Ich habe das selbst bezahlt. Ob das von der Kasse übernommen werden würde, weiß ich nicht. Ich komme aus der Schweiz und bin aber in Karlsruhe zu einer Therapeutin, weil ich unbedingt zu einer Frau wollte. Und dass die einzige Person war, die thematisch in dem Bereich spezialisiert ist, auf dem ich mein Problem vermutete oder in dem ich mein Problem vermutete. Mhm. Und ich habe dann herausgefunden, dass alle männlichen Hypnotiseure, die in der Schweiz auf dieses Thema spezialisiert sind, dass die bei derselben Frau in der Ausbildung waren.
Ach, krass.
Und dann habe ich die angeschrieben und gefragt, ob sie denn jemanden kennt, eine Frau, die sie ausgebildet habe, die in der Schweiz praktiziert. Und dann meinte sie leider nicht. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich einfach zu ihr kommen könnte. Mhm. Und bin dann jeweils nach Karlsruhe gefahren.
Mhm. Ja, und
von daher waren meine Sitzungen wahrscheinlich etwas länger, als das üblich ist. Weil ich bin dann häufig so für eine Doppelsitzung oder irgend so dahin gefahren, mhm, um...
Da hätte ich noch eine Frage zu. Also ich aus meiner Therapiezeit weiß ich, den Weg zur Therapie hin, also zur Sitzung an dem Tag, kann manchmal auffühlend sein. Man weiß ja, man beschäftigt sich mit Dingen und so, die jetzt nicht so ganz einfach sind. Wenn der Weg länger zur Therapie ist, dann ist doch dieser Leidensweg, bevor man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, doch deutlich größer. Wie war das denn?
Ich fand das eigentlich immer ganz toll, da hinzufahren. das erste Mal, ich war halt total aufgeregt. Aber grundsätzlich habe ich mich sehr darauf gefreut, weil ich mir viel davon erhoffte, dass es mir danach besser geht. Und irgendwie, es war halt so wie eine kleine Reise. Und ja, der Rückweg, den fand ich immer besonders toll, weil ich dann wirklich 2 Stunden im Zug saß und nichts tun konnte, außer aus dem Fenster sehen und sacken lassen, was da gerade passierte. Mm. Von daher war das richtig gut. Ich muss aber dazu auch sagen, die große Distanz war dann irgendwann auch der Punkt, weshalb ich die Therapie nicht fortgesetzt habe. Also ich habe nach 5 Sitzungen die Therapie eigentlich unterbrochen, weil ich die Energie nicht dazu hatte, wieder hinzufahren. Mhm. Und weil sich dann meine Gesamtsituation veränderte und eigentlich meine Trigger weggefallen sind, hielt ich mich komplett für geheilt, mhm. weil ich hatte ja dann kein Problem mehr im Alltag und ging halt nicht mehr weiter in Therapie. Genau. Und das war dann schon mit unter der Distanz geschuldet, dass ich da die Therapie zu dem Zeitpunkt unterbrochen habe.
Um nochmal kurz auf Dennis' Frage von vorhin einzugehen. Also ich habe selber auch mal eine Hypnosesitzung gemacht und es wurde nicht von der Krankenkasse übernommen, obwohl meine Kasse relativ viel übernimmt. Nur ganz am Rande erwähnt. Also weil ich bin ja aus Deutschland, deswegen. Und zu dir hatte ich dann die Frage, 5 Sitzungen ist ja nicht so viel. Das heißt, es war relativ schnell schon ziemlich fruchtvoll, oder?
Das war unglaublich kraftvoll. Ich hätte mir das nicht besser träumen können. Mhm. Also ich glaube, die Anamnesesitzung, da war ich einen halben Tag da. Mhm. Ich glaube, etwa 3-4 Stunden habe ich mit der geredet und sie hat mich immer mal wieder hypnotisiert und wir haben das dann wieder besprochen, was dabei rausgekommen ist. Und sie hat mir dann eigentlich bei jeder Hypnose anschließend auf einem USB-Stick meine Hypnosen mitgegeben, mhm. die ich danach für die nächsten paar Wochen selber machen konnte.
Ah, okay.
Also so, ich konnte mich dann einfach mit meinen Kopfhörer aufs Sofa setzen und mich hypnotisieren lassen und eigentlich immer dieselbe Hypnose wieder durchlaufen. Mhm. Und das löst dann jedes Mal, kommt man wie dem Problem ein Stück näher. Mhm. Oder ja, ich kam dann jedes Mal ein bisschen weiter, habe ich den Eindruck. Mhm. Und in der 2. Sitzung hat sie mich auf diese EMDR vorbereitet und mir da eine Anleitung gegeben, was ich üben muss. Mhm. Also falls EMDR nicht bekannt ist, das ist eine Methode, bei der man das Rapid Eye Movement in der Schlafphase nachsimuliert. Mhm. Man sagt, dass während einer traumatischen Erfahrung beziehungsweise in den Nächten danach geht man davon aus, dass die Patienten danach sehr schlecht schlafen und gestörte Schlafphasen haben und dadurch gewisse Dinge nicht komplett verarbeitet werden können, mhm. weil halt die Traumphase nicht durchlaufen wird. Und mit EMDR wird eigentlich diese Traumphase nachgestellt. Und man muss sich vorher wie in diese Situation wieder hineinversetzen oder möglichst nah dran und kann dann mittels diesen simulierten Augenbewegungen das Trauma auflösen. Mhm. Beziehungsweise in meinem Fall, wir haben es nicht mit Augenbewegungen gemacht, sondern ich hatte halt die Aufgabe zu trainieren, meinen Unterkiefer ganz schnell zu bewegen, beziehungsweise mir vorzustellen, ich würde den bewegen. Ich musste das über ein paar Wochen üben. Und die ganze Idee dahinter ist halt auch, dass man beide Hirnhälften sehr stark stimuliert dadurch. Und ja, ganz eindeutig ist es wohl noch nicht geklärt, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Aber es ist klar, dass es funktioniert. Ich habe auch einen guten Freund, der bei dem EMDR angewendet wurde. Und der hatte dann einfach so Metallgerätchen in der Hand, die vibriert haben, abwechslungsweise. Also ganz schnell abwechslungsweise in der linken und in der rechten Hand. Mhm. Genau.
Sehr interessant, ehrlich gesagt. Aber Aber ich würde gerne ganz kurz nochmal, bevor wir jetzt mit EMDR weitermachen, kurz nochmal auf die Hypnose zurückkommen. Du sagtest, dass du davor Angst hattest, die Kontrolle vollkommen zu verlieren. Wie ist denn das überhaupt, hypnotisiert zu sein? Ist mir das wie so im Halbschlaf oder? Also ich kann mir ehrlich gesagt überhaupt nichts darunter vorstellen.
Ja, ich würde sagen, es ist so wie ein. Eigentlich ist es eine Trance. Also ein Zustand, in dem man grundsätzlich wach ist und gleichzeitig am Schlafen. Also es ist ganz speziell. Also das Spannende daran ist, dass man nachträglich sich an alles erinnern kann, was dabei passiert ist. Also ich konnte mich in der Regel an alles erinnern, was meine Therapeutin gesagt hat und auch was ich gesagt habe und was ich da gesehen habe. Aber es war halt so eine Situation, in der ich nicht in dem Sinne kontrollierte, was ich denke, wobei ich kontrolliere auch sonst nicht, was ich denke. ja, nee, aber es war halt so, eigentlich, man könnte sagen, wie eine geführte Meditation.
Mhm. Ja, ich finde, das trifft ganz gut, die Beschreibung. Ja. Hast du noch eine Frage zur Hypnose, Dennis? Weil ich hätte sonst zu EMDR-Fragen.
Nee, das war meine einzige letzte Frage dazu. Weil ich, wie gesagt, ich konnte mir bisher, aber das finde ich eine ganz gute Vorstellung, eine geführte Meditation, da kann ich, darunter verstehe ich immer, habe ich wenigstens erlebt, aber gut.
Ja, also ich finde, das beschreibt es ganz gut, auch das Erleben in dem Moment. Zu der EMDR, es hat mich stutzig gemacht, dass du dir vorstellen sollst, deinen Unterkiefer zu bewegen. Ich habe mich auch gleich ertappt, wie ich selber probiert habe, während ich dir zugehört habe.
Ich auch.
Also vor allem das Vorstellen, ihn zu bewegen. Ich war so, mache ich das jetzt richtig? Also ich kenne das, dass man sozusagen beide Körperhälften versucht zu aktivieren, abwechselnd, also durch Eye-Movement oder eben in den Händen. Aber das mit dem Kiefer kannte ich noch nicht. Mhm. Kannst du dazu irgendwie was erklären?
Ja, also die Idee dabei war halt, es ist halt mit dem Eye-Movement, das geht halt nur mit geöffneten Augen. Und das geht entsprechend nicht, wenn man in Hypnose ist und die Augen geschlossen hat. Mhm. Und während der EMDR-Sitzung hatte mich die Hypnotiseurin eigentlich hypnotisiert und hat dann in der Hypnose EMDR angewendet. Mhm. Und wahrscheinlich wäre das gleichermaßen einfach gegangen mit diesen Geräten, die man in der Hand halten kann. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob es die damals schon gab. Mhm. Und ja, oder ob es ihr bekannt war, dass es die gibt. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass man muss halt beide Körperhälften aktivieren. Und mit diesen Kieferbewegungen hin und her. Mhm. Ich musste einfach den Unterkiefer nach links und rechts bewegen, ganz schnell. Mhm. Und ich musste das halt trainieren, und damit ich nicht eine Unterkiefer-Arthrose kriege, musste ich mir das dann eigentlich wie nur vorstellen. Oder ja, das ist halt auch wie in einer Meditation, wo man dann irgendwo mit so ganz minimen Muskelkontraktionen spürt, dass man irgendwo aufliegt. Mhm. Man muss dann irgendwann immer weniger machen, bis man das merkt, dass man eigentlich die Aktivierung, die Reizleitung im Hirn aktiviert hat.
Du hast also EMDR und Hypnose nie getrennt voneinander erlebt. Also Hypnose schon, aber nicht EMDR alleine.
Nein.
Okay.
Das war ja immer zusammen.
Und das heißt, nach den 5 Sitzungen, nachdem du abgebrochen hast, hast du sowohl Hypnose als auch EMDR abgebrochen.
Genau, also ich hatte eigentlich einfach 5 Hypnosesitzungen, und während einer Hypnosesitzung hat die Therapeutin mittels EMDR mein Trauma aufgelöst.
Und du meinst, das war aber schon die zweite, oder die zweite war nur die Vorbereitung?
In der dritten Sitzung war das, dass es aufgelöst wurde.
Und die nächsten 2 Sitzungen, was habt ihr dann gemacht?
Da ging es noch darum, verschiedene Muster aus der Vergangenheit Ich frage mich gerade, ob das stimmt. Doch, nee, also ich hatte ja ein Sexualtrauma, mhm. Das haben wir nicht eingangs gesagt. Und es ging dann dabei darum, meine Libido wiederherzustellen.
Okay.
Ich hatte eigentlich, also während der ganzen Zeit meines Traumas oder während der zweiten Hälfte mindestens, hielt ich mich selbst für asexuell, weil ich absolut keinen Sexualtrieb mehr hatte, beziehungsweise alles, was im Ansatz mit Sex zu tun hatte, löste bei mir Flashbacks aus und Depersonalisierung und entsprechend, also oder manchmal auch einfach akuten Brechreiz. Mhm. Also ich konnte keine Hollywood-Filme mehr schauen, in denen es eine Liebesszene gab, weil ich sonst Brechreiz gekriegt habe. Genau, und nach dem Auflösen des eigentlichen Traumas ging es dann darum, meine Libido wiederherzustellen und dass ich irgendwann wieder selber Sex haben könnte. Mhm. Und das haben wir dann auch mittels Hypnose gemacht und ja, das war dann erfolgreich.
Mhm. Yeah. Danke für deine Ehrlichkeit, super wertvoll.
Hast du danach nochmal irgendeine andere Therapieform oder vielleicht auch nochmal dasselbe in Anspruch genommen oder war es das dann?
Ich hatte damals die Therapie abgebrochen, weil die Situation mit meinem damaligen Partner total schwierig wurde und ich nicht die Energie hatte, weiter in Therapie zu gehen. Und als ich mich dann von ihm getrennt habe und einen neuen Partner kennenlernte und ich mit dem problemlos Sex haben konnte, hielt ich es auch gar nicht mehr für nötig, in Therapie zu gehen, denn es gab in meinem Leben keine Trigger mehr. Mhm. Und alles hat normal funktioniert. Es gab für mich gar keinen Grund mehr, damals in Therapie zu gehen. Von daher habe ich zu dem Zeitpunkt die Therapie nicht wieder aufgenommen. Aber ich hatte dann im November 2018 und im Januar 2019 jeweils einen Flashback, ausgelöst durch potenzielle Sexualpartner, von denen ich eigentlich nichts wollte zu dem Zeitpunkt. Und weil die halt eigentlich wie für mich eine Grenze überschritten hatten, die sie nicht kannten. So. Mhm. Und ich hatte dann in zwei Situationen komplett depersonalisiert und es war total, ich glaube, das zweite war die schlimmste Situation in meinem ganzen Leben, weil es mir bewusst war, dass ich depersonalisiere und dass ich in diesem Flashback-Zustand war und ich konnte nichts dagegen tun. Ich war einfach komplett erstarrt. Und danach, das hat dann so wie eine Persönlichkeitskrise bei mir ausgelöst, weil ich nicht mehr sicher war, bin ich jetzt geheilt oder bin ich wieder krank? Wenn es ja möglich ist, dass ich ein Flashback habe, dann kann ich ja nicht eigentlich gesund sein. Aber sonst in meinem alltäglichen Leben gab es keine Anzeichen dafür, dass ich krank bin. Also ich war in meinem normalen Leben, hatte ich gar keine Symptome, die ich vorher hatte. Ich hatte ein gutes Selbstbild und es ging mir soweit sonst gut. Mhm. Aber was sich danach häufte, eigentlich hatte ich danach in kurzer Zeit täglich, eigentlich ständig Flashbacks wegen den kleinsten Auslösern. Wenn ich eine E-Mail schreiben sollte, sobald ich das kleinste bisschen den Eindruck hatte, ich müsse irgendetwas, was ich nicht 100% möchte oder nicht zu dem Zeitpunkt möchte, hatte ich schon wieder ein Flashback. Mhm. Und das hat mein Leben dann sehr, sehr schwierig bis nahezu unmöglich gemacht, meinen Alltag. Ich konnte nicht mehr arbeiten und habe mich dann irgendwann wieder in Therapie gegeben. Ich hatte eigentlich früher mich in Therapie begeben wollen, aber ich konnte meine Therapeutin nicht anrufen, weil ich jeweils einen Flashback hatte beim Versuch, sie anzurufen. Das hat die ganze Situation ein bisschen schwieriger gestaltet. Und irgendwann hat mir dann eine Freundin dabei geholfen, diesen Anruf zu tätigen. Und also die stand einfach daneben und hat mir Händchen gehalten, yeah, sozusagen. Und ich bin dann für eine einzige Sitzung wieder zu meiner Hypnotiseurin und die konnte eigentlich meine ganze Identitätsstörung wieder auflösen. Und es war dann wie klar, wie diese Flashbacks einzuordnen sind und inwiefern die zu meinem heutigen Leben gehören und inwiefern zu meiner Vergangenheit oder zu diesem Trauma, mhm, oder welche Rolle das Trauma in meinem heutigen Leben spielt. Und seit dieser Therapiesitzung, ich habe mir dann eine Psychotherapeutin in der Schweiz gesucht. Seither gehe ich regelmäßig dahin, mhm, und bin dabei, also eigentlich begleitet sie mich einfach durch meinen Alltag. Und wir haben dann wie gemerkt, dass das Trauma, ich habe mich gewissermaßen selbst traumatisiert damals. Mhm. Und das kam aufgrund falscher Glaubenssätze, mhm, zustande. Und eigentlich hatte ich viele dieser Glaubenssätze eliminiert, aber im Alltag gab es dann immer wieder Situationen, in denen das nicht funktionierte. Und ja, ich werde jetzt seither von einer Psychotherapeutin durch meinen Alltag begleitet, mhm, so ein bisschen, mhm, mit der ich das ja eigentlich immer wieder wie so eine Supervision habe, was gerade in meinem Leben passiert und ja, wie das einzuordnen ist.
Also ist das für dich so ein bisschen jetzt die langfristige Lösung, und deswegen hast du dich für Psychotherapie jetzt entschieden und gegen die Hypnose nochmal?
Genau, also die Hypnose ist halt eigentlich wie so, das war wichtig für das Akute, mhm, oder um das Trauma an und für sich aufzulösen, mhm, aber um neue Muster in meinem Alltag zu verfestigen, war es halt wie praktikabler, einfach jemanden zu haben, der näher ist, wo ich regelmäßiger gehen kann. Mhm. Genau. Und deshalb da der Wechsel.
Okay.
Und was für eine Psychotherapie ist es? Jetzt auch weiterhin psychoanalytisch oder was anderes?
Es ist nicht psychoanalytisch. Und um ehrlich zu sein, das wollte ich meine Therapeutin heute noch fragen, weil ich habe keine Ahnung, was es für eine Therapie ist, was ich mache. Ich gehe da einfach hin und es ist gut, es hilft.
Ja, eben, am Ende ist es ja auch egal, was man macht, aber es ist einfach.
Genau, für die Leute draußen wäre es wahrscheinlich interessant zu wissen. Es ist irgendeine Form von Gesprächstherapie, es ist ganz sicher keine Psychoanalytik. Mhm. Genau.
Ich tippe ja, also es ist jetzt ins Blaue geraten, aber auf KVT, also weil es halt kognitiv eben Gespräche und trotzdem auch Verhaltenstherapie beinhaltet, weil du ja dein Verhalten anpassen möchtest, besonders der um dein Verhalten im Alltag geht.
Das klingt gut, das nehme ich.
Aber also ja, das ist jetzt nur so ins Blaue geraten.
Nein, ich würde sagen, das kommt sehr ziemlich genau dahin, was wir machen, von, okay, daher, ja.
Hast du denn zum Abschluss noch irgendeinen Tipp an unsere ZuhörerInnen, sowohl Betroffene als auch Menschen im Umfeld, irgendwas, was du gern sagen möchtest?
Ich weiß nicht, ob es wirklich passt. Ich sag's einfach mal. Abgesehen von der Psychotherapie und der Hypnose betreibe ich seit einiger Zeit auch Radical Honesty. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwem ein Begriff ist. Das ist eigentlich, wenn man den Begriff nennt, sagen viele Leute, antworten mir dann, ja, ich bin eigentlich immer radikal ehrlich, ich sage jedem, was ich denke. Mhm. Und das ist aber eigentlich nicht, was Radical Honesty meint. Denn dabei geht es eigentlich eher darum, weniger zu denken und mehr zu fühlen. Mhm. Zu fühlen, was bestimmte Situationen in einem auslösen. Und insbesondere für mich, die ja früher dazu neigte, zu depersonalisieren und den Körper nicht zu spüren, ja, so gar nicht, ja, ist das für die Stabilisierung in meinem Alltag total hilfreich, mhm, weil ich, seit ich diese Seminare besuche, und die finden im Moment ganz viele online statt, was sehr gut ist, und sie sind auch eher günstig, würde ich sagen. Mhm. Kommt ein bisschen drauf an. Genau. Das ist halt ganz toll, weil ich dadurch ein viel besseres Körpergefühl habe und wie mir bewusst werde, was in welchen Situationen in meinem Körper passiert und das auch besser annehmen kann und genau, und dann weniger oft in so eine Schockstarre verfallen muss, mhm, was mir eigentlich in den letzten Monaten generell nicht mehr passiert ist. Zum Glück.
Schön.
Ja. Bist du da selbst drauf gestoßen oder hat deine Therapeutin dir das vorgeschlagen?
Ich bin da selbst drauf gestoßen, eigentlich durch einen Zufall. Ich hatte Kontakt mit einer Person, von der ich das Gefühl hatte, sie lüge sich ständig selber an und mache sich selber was vor. Mhm. Und wollte die Person dazu bringen, so einen Kurs zu besuchen. Und habe mich dann selber angemeldet, weil ich neugierig war, wie es ist. Und bin Fan.
Steht auch auf meiner Liste auf jeden Fall. Möchte ich mir auch nochmal anschauen irgendwann.
Ja.
Das klingt für mich auch nach einem sehr kognitiven Ansatz, ne? Also sich irgendwie klar zu machen, was man gerade fühlt und warum man es fühlt und sowas.
Ja, genau. Also es geht halt wie darum, die Aufmerksamkeit woanders hinzulenken. Also so ein bisschen weniger im Kopf festzuhängen, also wirklich so im erklärenden Kopfteil, mhm, sondern halt wirklich zu fühlen, was man fühlt und diese Aufmerksamkeit, die Kognition woanders hinzulenken. Genau.
Ja, das klingt ja nach meinem Thema aktuell. Vielleicht werde ich mich schneller damit auseinandersetzen, als ich dachte. Danke auf jeden Fall für den Tipp.
Gerne.
Von mir aus sind keine Fragen mehr offen. Dennis, wie sieht es bei dir aus?
Nee, bei mir auch. Ist alles geklärt.
Gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest, Gabriela?
Nein, ich denke nicht. Das ist soweit in Ordnung.
Schön. Dann bedanken wir uns für deine Ehrlichkeit und deine Zeit. Und genau, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört und wir hoffen, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen und fandet es genauso interessant wie wir.
Ganz genau. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.